Vater, wir bitten dich, dass du ja, uns jetzt stärkst und speist durch dein Wort und dass du inspirierst, Herr, im Reden und auch im Hören, Herr. Wir brauchen dein Wort, wir brauchen deinen Geist, um ja, dass du zu uns sprichst, Herr. Und ich danke dir dafür, dass du heute Abend hier bist, um zu uns zu sprechen, Herr. Hilf du uns, dass unsere Ohren geöffnet sind, dass unsere Herzen offen sind für dein Reden. Segne dein Wort jetzt für uns. Amen. In Offenbarung 19 Vers 11 steht: Und ich sah den Himmel geöffnet. Der Himmel ist verschlossen. Manchmal, wenn wir Stellen in der Bibel lesen, kann man über bestimmte Stellen schnell hinweggehen. Aber man kann auch innehalten und sie kauen. Und so ging es mir vorhin. Die Stelle, ich sah den Himmel geöffnet, bezeichnet eine Veränderung. Der Himmel ist nicht geöffnet, er ist verschlossen. 1. Mose 3 wird uns gesagt, dass Adam und Eva aus dem Paradies verbannt wurden, aus der Gegenwart Gottes. Und obwohl uns 1. Mose, also Mose uns sehr deutlich aufzeigt, Gottes Geist durch Mose uns zeigt, dass der Garten Eden, das Paradies, tatsächlich ein Ort auf der Erde war. Ein ganz realer Ort auf dieser Erde, auf der wir sind jetzt. Die sah natürlich ganz anders aus, aber es war ein Ort auf diesem Planeten, dennoch ist diese Vertreibung aus dem Paradies nicht einfach die Vertreibung aus einem bestimmten Flecken Erde. Und die Cherubim, die diesen Ort bewachten, waren nicht dazu da, ein bestimmtes heiliges Areal zu schützen vor dem Zugang des sündigen Menschen, sondern dieser Ort war sowohl ein physischer wie auch ein geistlicher Ort. Das, was wir schmerzhaft wahrnehmen durch die Sünde, was durch die Sünde passiert ist, ist, dass wir Menschen in die Gottesferne gekommen sind und dass uns der Himmel verschlossen ist. Wir kennen Gott nicht. Wir sehen ihn nicht, wir fühlen ihn nicht, wir hören ihn nicht, wir spüren ihn nicht. Der Himmel ist uns verschlossen. Und der Grund dafür ist aber eigentlich der, dass wir uns dem Himmel gegenüber verschlossen haben. Der Schritt in die Sünde ist sozusagen, dass wir die Tür, die offene Tür zur Gemeinschaft mit Gott, dass wir sie zugemacht haben. Wir haben unsere Augen zugemacht. Wir haben unsere Ohren zugemacht. Wir haben unsere Herzen verschlossen gegenüber unserem Schöpfer. Das haben Adam und Eva getan und wir alle haben das getan. Wir sind verschlossen für den Himmel. Und der Himmel ist verschlossen für uns. Das Wunderbare ist jetzt, dass wir sehen, ist das Rettungswerk unseres Gottes durch Jesus Christus. Dafür können wir kurz mal Apostelgeschichte 26 aufschlagen. Und bevor dieses passiert, was hier steht, ist im Grunde das, der erste Schritt schon getan. Gott hat sich ein Volk erwählt, dem er Offenbarungen schenkt. Propheten haben ein offenes Ohr, ein offenes Auge bekommen von Gott. Und Gott hat ihnen den Mund geöffnet, dass sie das Wort weitersagen. Mose hat auf dem Berg Sinai und die 70 Ältesten, sie haben Gott von Angesicht zu Angesicht gesehen. Normalerweise war das einem Menschen nicht möglich. Und sie haben diese Worte weitergegeben. Sie haben das Heiligtum beschrieben, was sie im Himmel gesehen haben. Das Urbild des Heiligtums, heißt es in 2. Mose 25. Mose hat die Hütte Gottes sozusagen gesehen und hat nach diesem Vorbild, nach diesem Plan, den Plan beschrieben, wie dieses Heiligtum dann auch im Volk Israel sein sollte. Also Gott hat sich seinem Volk, dem Volk Israel, offenbart. Aber auch dieses Volk hat sich verschlossen Gott gegenüber. Ihre Herzen sind hart geworden. Ihre Augen sind blind geworden. Und so kommt Jesus hinein in dieses Volk. Und was ist seine Aufgabe? Die Blinden sehen zu machen. Er macht die Blinden sehen, physisch. Er öffnet ihnen die Augen für die Herrlichkeit Gottes, für den Himmel. Als er mit Petrus und Johannes und Jakobus auf dem Berg der Verklärung war, ihre Augen wurden geöffnet für die Herrlichkeit Gottes in seinem Sohn Jesus Christus. Als Jesus getauft wurde, öffnete sich der Himmel und der Heilige Geist kam wie eine Taube herab auf Jesus. Und Johannes sah das. Der Himmel öffnete sich zuerst, und das ist diese Formulierung, der Himmel wurde ihm geöffnet, das finden wir bei der Taufe Jesus. Dem Sohn Gottes ist der Himmel offen. Er hat unbegrenzten Zugang zum Vater. Da ist nichts zwischen ihm und dem Vater. Totale Einheit, totale Harmonie. Er ist das Ebenbild des lebendigen Gottes. Er ist der zweite oder der letzte Adam. Das Gegenbild zu Adam, der in Sünde gefallen ist. Er ist der Mensch, so wie Adam ursprünglich gedacht war. Aber noch in höherem Maße. Er ist nicht einfach nur Mensch, geschaffenes oder Geschöpf Gottes, sondern er ist Gott selbst. In ihm ist Gott. Er ist aber auch Mensch. Und in dieser physischen, seelischen Einheit ist er dennoch geistlich auch vollkommen eins mit dem Vater. Diese Trennung, die wir verspüren durch unseren geistlichen Tod, diese Trennung von Gott, dass wir nur noch das Seelische, das Physische fassen können. Der Himmel ist uns verschlossen. Aber der Sohn Gottes ist gekommen und was hat er gesagt? Klopft an und euch wird aufgetan. Er lädt uns ein, er sagt, kommt. Ich bereite euch den Weg. Ich gehe euch den Weg voran. Ich öffne euch die Tür. Ich bin selbst die Tür. Geht hinein durch den Vorhang ins Allerheiligste. Der Vorhang ist das Opfer seines Leibes. Er öffnet uns den Himmel. Heute schon. Heute schon kannst du in den Himmel hineinschauen. Eine Tür im Himmel ist geöffnet, wie für Johannes. Johannes sagt das in Offenbarung 4, Vers 1. Er sagt, eine Tür wurde mir geöffnet im Himmel. Das ist noch etwas anderes als das, was dann in Kapitel 19 passiert, wo der Himmel geöffnet wird. Da ist es, eine Tür wurde geöffnet. Also Jesus sagt, klopft an. Und deswegen spricht Paulus immer wieder in seinen Briefen davon, uns wurde eine Tür geöffnet für das Wort. Wir konnten das Wort hinausbringen. Das Wort des Himmels geht hinaus in diese Welt. Eine Tür öffnet sich, um Menschen zu erreichen und an ihre Tür zu klopfen. Jesus sagt, ich stehe an der Tür und klopfe an. Der Gemeinde in Philadelphia sagt er, ich habe eine Tür vor dir geöffnet, die niemand schließen kann. Du hast die offene Tür. Aber die Gemeinde in Laodicea, sie hat die geschlossene Tür. Und Jesus klopft an und sagt, öffne mir doch die Tür bitte. Der Himmel will einziehen in dein Leben. Und hier in Kapitel 26 von Apostelgeschichte sagt Jesus zu Paulus in der Erscheinung, als Jesus ihm begegnet ist und er zur Umkehr gekommen ist, zur Erkenntnis des Sohnes Gottes. Gott hat ihm seinen Sohn offenbart, auf diese krasse Art und Weise, wie das hier geschrieben steht. Vers 14. Als wir aber alle zur Erde niedergefallen waren, hörte ich eine Stimme in hebräischer Mundart zu mir sagen, Saul, Saul, was verfolgst du mich? Es ist hart für dich, gegen den Stachel auszuschlagen. Ich aber sprach, wer bist du, Herr? Der Herr aber sprach, ich bin Jesus, den du verfolgst. Aber richte dich auf und stelle dich auf deine Füße, denn hierzu bin ich dir erschienen, dich zu einem Diener und Zeugen dessen zu verordnen, was du gesehen hast, wie auch dessen, worin ich dir erscheinen werde. Ich werde dich herausnehmen aus dem Volk und den Nationen, zu denen ich dich sende, ihre Augen zu öffnen, dass sie sich bekehren von der Finsternis zum Licht und von der Macht des Satans zu Gott, damit sie Vergebung der Sünden empfangen und ein Erbe unter denen, die durch den Glauben an mich geheiligt sind. Das ist das, was Gott uns schenkt durch Jesus Christus und durch seine Jünger, durch seine Apostel, durch seine Gesandten. Er sendet auch uns, dass wir hinausgehen und Augen öffnen, Augenöffner werden. Wie können wir das machen? Wir können das nicht. Wir kriegen das nicht hin. Wir sind unfähig dazu. Wenn Augen geschlossen sind, kannst du sie nicht öffnen. Wie sollst du das machen? Wir können es nicht. Aber Gott kann es. Bei Gott ist nichts unmöglich. Und dieser Gott, er hat uns seinen Geist gegeben. Das heißt, dass er selbst in uns lebt. Er will uns mit seinem Geist ausrüsten, dass wir Vollmacht haben, Augen zu öffnen. Er will dieser schlichten, einfachen Botschaft durch seinen Geist, dieser Torheit in der Welt, dieses Evangelium, er will diesem Wort so viel Kraft geben, dass es tatsächlich rettet und heilt. Und darum betet Paulus. Er sagt, betet dafür, dass mir eine Tür im Wort geöffnet wird. Eine Tür des Wortes geöffnet wird. Betet selber dafür. Betet füreinander, betet für uns, betet für mich, betet füreinander. Dass Gott uns eine Tür des Wortes öffnet. Dass Gott eine Möglichkeit schenkt, dass wir dieses Wort hinausbringen können. Und dass wir Menschen Augen öffnen können. Dass sie Jesus erkennen, dass sie ihren geliebten Retter erkennen und dass sie sich bekehren von der Finsternis zum Licht und von der Macht des Satans zu Gott, damit sie Vergebung der Sünden empfangen und ein Erbe unter denen, die durch den Glauben an mich geheiligt sind. Das ist der Wille Gottes. Er will, dass die Menschen sehend werden. Er will nicht, dass sie blind bleiben. Das ist sein Weg, sie aus der Verdammnis herauszuholen, aus der Gottesferne, in die sie sich selbst hineinmanövriert haben. Es ist sein Werben. Kommt, lass uns doch versöhnen. Mach die Tür auf, lass uns zusammen essen. Das ist seine Sehnsucht. Aber wir sehen in der Offenbarung, wie Menschen ihre Herzen so sehr verhärten, dass sie sogar auf die heftigsten Erschütterungen nicht antworten, sondern ihr sich auf die Zunge beißen und nicht Buße tun, nicht umkehren. Und für sie trifft jetzt dieser Punkt zu, wenn nämlich der Himmel geöffnet wird, wenn der Herr wiederkommt, Dann passiert das, was in Matthäus 25, Vers 11 steht. Sie klopfen an, sagen, Herr, öffne uns. Er sagt, ich kenne euch nicht. Jetzt ist noch die Zeit, diese Zeit, wo Jesus sagt, klopft an und es wird euch aufgetan werden. Klopft an und es wird euch aufgetan werden. Was für eine wunderbare Zeit, in der wir leben. Aber sie ist begrenzt. Sie ist begrenzt, Geschwister. Lasst uns diese Zeit nutzen. Lasst uns diese Zeit nutzen. Denk nicht darüber nach, was du alles schon für Möglichkeiten verpasst hast. Dafür ist der Herr gestorben. Aber lass dich erfüllen heute Abend mit diesem Feuer des Herrn, darum zu ringen, dass Menschen erlöst werden, Menschen errettet werden, dass sie den Himmel offen sehen. Also sage ich es immer den Taufkandidaten. Ne? Als Jesus getauft wurde, da sah er den Himmel offen und der Geist Gottes kam auf ihn herab. Und was tun wir, wenn wir uns taufen lassen im Namen Jesu? Wir gehen ihm hinterher in die Taufe, in dieselbe Taufe, in die er gegangen ist. Und was passiert? Der Himmel öffnet sich, der Geist Gottes kommt herab und eine Stimme erklingt in die tauben Ohren hinein. Plötzlich hören wir, du bist mein liebes Kind, an dir habe ich wohlgefallen. Nicht wegen uns, sondern wegen Jesus, der jetzt in uns lebt. Aber er macht uns, er bringt uns in die Gemeinschaft mit Gott. Der Himmel ist offen für jeden, der möchte heute. Für jeden, der kommt. Für jeden, der sucht. Für jeden, der anklopft. Offenbarung 19, Vers 11. Ich sah den Himmel geöffnet. Und siehe, ein weißes Pferd, und der darauf saß, heißt treu und wahrhaftig und errichtet und führt Krieg in Gerechtigkeit. Nun sehen wir hier einen stolzen König, einen Herrn auf weißem Pferd, ein Ritter. Er kommt geritten, um endlich Gerechtigkeit zu schaffen. Wie oft haben wir das in Filmen gesehen, oder? Sei es nun in Cowboy-Kostümierung oder im mittelalterlichen Gewand oder in neuen Ausdrucksformen des Krimis, wo der Kommissar endlich alles zurechtbringt. Das sind alles nur so Andeutungen von dem, was eigentlich passieren wird. Er sitzt auf weißem Pferd. Das Reine. Es ist rein. Seine Herrschaft ist rein. Auch dieser Moment in der Geschichte, wenn er tatsächlich sichtbar kommt für alle. Das sagt das Wort ganz klar. Jesus sagt es in Matthäus 24. Jeder wird ihn sehen. Auf der ganzen Erde. Alle werden ihn sehen. Es wird nicht verborgen bleiben, sondern es wird sichtbar sein, seine sichtbare Wiederkunft. Er kommt und er heißt treu und wahrhaftig. Treu, dieses Wort, das ist eigentlich dasselbe Wort wie glaubwürdig. Das Wort Glauben ist genau dasselbe und das kennen wir ja auch im Deutschen. Treu und Glauben ist sehr eng miteinander verwandt. Treue und Vertrauen hängen zusammen. Und das ist im Griechischen genauso. Pistis ist das Wort, was sowohl Glaube als auch Treue meint. Treu ist der, der glaubwürdig ist, dem du vertrauen kannst, dem du glauben kannst. Na, wer von uns sitzt hier nicht und denkt so manches Mal, wenn er die Nachrichten hört, kann man dir wirklich glauben, was du da erzählst? Du Bundeskanzler, du Präsident, du Ministerpräsident, du Oberbürgermeister. Ja, die Älteren unter uns wissen das noch damals, ne? Irgendwie Ministerpräsident Barschel. Ich komme ja aus Schleswig-Holstein, Ministerpräsident Barschel. Ich gebe Ihnen mein Ehrenwort. Sonst vielleicht noch so im Ohr, den Älteren zumindest. Ja, dass er nicht gemauschelt hat, dass er nicht irgendwie seinen Gegen Spieler ausspioniert hat. Und dann kam, flog es doch alles auf. Jesus ist der Treue, der Vertrauenswürdige. Du kannst ihm voll und ganz vertrauen. Er ist wirklich vertrauenswürdig. Er führt dich nicht hinters Licht. Er spielt nicht mit seine Spielchen mit dir, sondern er ist treu und wahrhaftig. Und das bedingt sich doch auch miteinander. Ne? Er ist die Wahrheit in Person. Wie wunderbar wird es sein, einen König, einen Herrn zu haben, einen Herrscher, dem du voll und ganz, 100% vertrauen kannst, in allem, was er sagt, in allem, was er tut. Er richtet und führt Krieg in Gerechtigkeit. Das zeichnet ihn aus. Er ist der Richter über diese Erde. Er kommt in diese Welt hinein. Er führt diesen Krieg nicht, weil er so gerne Krieg führen möchte. Nein, weil sich der Antichrist und seine ganze Koalition versammelt hat, um Krieg gegen ihn zu führen. So führt er Krieg in Gerechtigkeit. Wir werden auch sehen, wie das aussehen wird. Seine Augen aber sind eine Feuerflamme. Das erinnert uns an die Erscheinung, die Johannes am Anfang in Kapitel 1 hatte. Und auf seinem Haupt sind viele Diademe. Viele, und das drückt das aus, was später auch gesagt wird, dass er der König der Könige und Herr der Herren ist. Er trägt einen Namen geschrieben, den niemand kennt als nur er selbst. Das ist sehr geheimnisvoll. Es drückt aber auch aus seine Souveränität. Seine einzigartige Stellung. Und er ist bekleidet mit einem in Blut getauchten Gewand. Interessant hier ist eine Verheißung aus oder eine Prophezeiung aus dem Alten Testament, die sich hier erfüllt, die hier in Beziehung gesetzt wird. Schlag doch mal auf 1. Mose 49, Vers 11. Kleines Bibelstudium zwischendurch mal hier. Eine der frühesten Prophezeiungen auf Christus hin durch Jakob, den Stammvater Israels. Er ist Prophet am Ende seines Lebens über seine Söhne und ihre Stämme, die Nachkommen, die von seinen Söhnen abstammen. Er prophezeit über diese Stämme, über ihre Zukunft. Und dann prophezeit er eben auch über Juda, seinen vierten Sohn, der eine besondere Stellung unter den 12 Söhnen hat. Und er sieht voraus, dass was kommen wird, nämlich dass aus ihm der Herrscher Israels aufstehen wird. David, ein Nachkomme Judas. Aber noch viel mehr, der Nachkomme Davids, aus dem Stamm Juda, der Löwe aus dem Stamm Juda, wie es auch in Offenbarung 5 heißt, Jesus. Und hier ist der Bezug, 1. Mose 49, Vers 8. Juda, dich werden deine Brüder preisen. Deine Hand wird auf dem Nacken deiner Feinde sein. Vor dir werden sich niederbeugen die Söhne deines Vaters. Juda ist ein junger Löwe, vom Raub, mein Sohn, bist du hochgekommen. Er kauert, er lagert sich wie ein Löwe und wie eine Löwin. Wer will ihn aufreizen? Nicht weicht das Zepter von Juda, noch der Herrscherstab zwischen seinen Füßen weg, bis dass der Schilo kommt. Ein ganz merkwürdiger Begriff, dieser Schilo. Manche deuten das als, oder es wird als Herrscherstab auch übersetzt. Dem gehört der Gehorsam der Völker. An den Weinstock bindet er sein Eselsfüllen, an die Edelrebe das Junge seiner Eselin. Er wäscht im Wein sein Kleid und im Blut der Trauben sein Gewand. Die Augen sind dunkel von Wein und weiß, die Zähne von Milch. Hier sind so viele Elemente, natürlich in Bildern und noch nicht so klar zu sehen, aber wir sehen später, wenn Gott sein Wort weiter an uns offenbart, dass vielfältige Bezüge herzustellen sind und wir sehen, dass Jakob hier von Jesus redet. Das erste ist, dass Die Söhne deines Vaters werden sich niederbeugen vor dir. Obwohl Josef diesen Traum hatte und Jakob hat ihn sich gut eingeprägt, denn Josef war ja sein Lieblingssohn. Und es tatsächlich so eingetreten ist, dass er als zweiter Mann neben dem Pharao in Ägypten erhöht wurde und seine Brüder sich vor ihm niedergebeugt haben, aus der Not heraus. Es hat sich erfüllt, diese Prophezeiung in Josefs Leben. Aber am Ende seines Lebens, als er in Ägypten war, kurz bevor er starb, hat er diese Prophezeiung über Juda gesprochen, interessanterweise. Er fängt an mit seinem Erstgeborenen, Ruben, dann über Simeon und Levi, die ersten drei Söhne und alle drei werden mehr oder weniger enterbt von Jakob. Aufgrund ihrer großen Missetaten, die sie getan haben im Laufe ihres Lebens. Auch Juda hat sich versündigt an Jakob, an seinen Brüdern. Und dennoch sieht Jakob, obwohl er allen Grund hätte, Juda zu verfluchen, obwohl er persönlich betroffen ist davon, spricht er ihm dieses zu. Und das finde ich ein besonders starkes Argument dafür, dass hier der Geist Gottes wirklich ganz klar durch Jakob spricht. Und wir sehen eben auch die Erfüllung dieser Prophezeiung dann in der Nachkommenschaft Judas. Dann steht hier ja Vers 10, nicht weicht das Zepter von Juda, noch der Herrscherstab zwischen seinen Füßen weg, bis dass der Schilo kommt, dem gehört der Gehorsam der Völker. Dass tatsächlich die Herrschaft nicht nur eine Herrschaft über Israel ist, sondern über die ganze Erde. Das ist das, was Jakob hier sieht. Und es ist Juda gegeben, beziehungsweise dem Schilo, dem Nachkommen Judas. Großartige Prophezeiung hier. Dass wir heute dieses Wort lesen, das ist so unglaublich, unfassbar, wunderbar. Das sind Worte aus einer uralten Zeit, die irgendwann ein Nomadenvölkchen aufgeschrieben hat. Und heute lesen wir und meditieren darüber. Nicht nur wir, sondern Menschen aus allen Völkern auf dieser Erde. Ist das nicht irre? Das ist erfüllte Prophetie. An den Weinstock bindet er sein Eselsfüllen und an die Edelrebe das Junge seiner Eselin. Das sind jetzt Bilder, die uns schwer zugänglich sind, wo wir vielleicht nicht so ganz genau wissen, was sie bedeuten. Er spricht von dem Weinstock und der Wein ist ein Ausdruck von Reichtum, von Freude, von Wohlstand. Jesus sagt, ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Der Weinstock wird auch oft als Volk Israel im Alten Testament als Bild gebraucht. Das Eselsfüllen und die Eselin, dieses Bild kennen wir aus Sacharja 9, wo gesagt wird, freue dich, Tochter Zion, dein König kommt auf einem Esel, auf dem Füllen einer Eselin kommt er geritten. Er wäscht im Wein sein Kleid und im Blut der Trauben sein Gewand. Und hier dieses in Blut getauchte Gewand. Das hat zweierlei Bedeutung. Es spricht von dem Gericht Gottes. Von dem Gericht Gottes, was sich erfüllt in Jesus Christus auf zweierlei Weise. Das eine ist das, was wir hier heute Abend hier vorne sehen. Das Blut, was er vergossen hat am Kreuz von Golgatha. Ja, sein Gewand war mit Blut durchtränkt, nachdem er so furchtbar gegeißelt wurde und zum Kreuz, zum Golgatha, zum Berg Golgatha ging, sein Kreuz trug, es nicht schaffte, es alleine dort hochzutragen. Simon von Kyrene musste den Balken übernehmen. Von Blut getränkt, sein Gewand. dieses Gewand, worum die Römer gespielt haben. Sie wussten, ja, man kann das gut reinigen, das ist kein Problem. Ja. Sie haben dieses Gewand, sie haben um dieses Gewand gelost, das in einem Stück genäht war. Es war in Blut getaucht, dieses Gewand. So kommt der weiße Reiter, kommt Jesus aus dem Himmel geritten. Na, wie Johannes ja auch das Lamm sieht, geschlachtet. Als es das Buch mit den sieben Siegeln im Himmel übernimmt. Er sieht es geschlachtet, das Zeichen seines Opfers, es ist immer noch präsent. Wir werden in Ewigkeit ihn preisen und anbeten für dieses Opfer, was er gebracht hat am Kreuz von Golgatha. Es ist der höchste Ausdruck der Liebe Gottes, denn er hat seinen Sohn gegeben, damit wir nicht verloren gehen, damit uns der Himmel geöffnet wird. Größere Liebe hat niemand als der, der sein Leben gibt für seine Freunde, so hat Jesus gesagt. Es ist Ausdruck der Liebe Gottes. Er zeigt seine Liebe darin, sagt Paulus in Römer 5, dass er Christus für uns gegeben hat, als wir noch Sünder waren. Er ist für uns gestorben, als wir noch seine Feinde waren und hat uns schon als seine Freunde gesehen. Sein Gewand ist in Blut getaucht. Das ist sein Gewand aus dem Gericht über die Sünde, die er an seinem eigenen Leib erlitten hat. Und die wir in dem Blut, in dem Traubenblut zu uns nehmen. Wo wir dran denken, woran wir uns erinnern. Und es ist auf der anderen Seite genauso wahr, es spricht genauso von dem Blut, was fließen wird im Gericht über die Menschen, die der Sünde gehorsam sind, die sich eins machen mit dem Antichristen, die Tür nicht geöffnet haben für die Liebe und Gnade Gottes, die Zeit der Gnade einfach haben verstreichen lassen, die dem, der mit offenen Armen und durchbohrten Händen, mit blutgetränktem Gewand geworben hat und gesagt hat, komm doch, so gemacht haben. Und sie sind dabei geblieben. Sie sind dabei geblieben. Und so ist er derjenige, der die Kelter des Zornes Gottes tritt. Es ist der Becher des Zorns Gottes, der randvoll ist und der ausgegossen wird über die Erde. Es ist beides. Das in Blut getauchte Gewand spricht von beidem. Er ist derjenige, der unsere Sünde getragen hat und das Gericht Gottes auf sich gezogen hat. Und er ist der Einzige, der auch würdig ist, weil er der Treue und Wahrhaftige ist und weil er in Gerechtigkeit richtet, der das Gericht über die Völker ausüben kann. Ich von mir aus kann das nicht. Ja, wir wollen manchmal gerne auf dem Thron sitzen und regieren und richten, aber wir tun es oft aus einer völlig falschen Motivation, völlig falschen Haltung heraus. Wir meinen, dass wir schon wissen, was richtig ist. Wir setzen uns ein für Gerechtigkeit. Aber wir liegen oft so sehr daneben. Wir vermischen die Dinge, die guten Dinge Gottes, die Gerechtigkeit Gottes und unsere eigenen Ziele und Wünsche. Er aber nicht. Er hat sein eigenes Leben ganz hinten angestellt und sich ganz dem Willen Gottes untergeordnet. Er hat in Treue und Wahrhaftigkeit sein Leben gegeben für uns alle. Und er wird kommen als Richter, um zu richten. Hier kommt er aus dem Himmel. Seine Augen sind Feuerflammen. Er hat viele Diademe. Er ist bekleidet mit einem in Blut getauchten Gewand. Und sein Name heißt das Wort Gottes. Das Wort Gottes. Logos. Das Logos Gottes. So wie es in Johannes 1, Vers 1 steht. Am Anfang war das Wort. Durch das Wort wurde alles gemacht. Das Wort war bei Gott. Und das Wort war Gott. 1. Mose 1. Gott sprach, es werde Licht und es wurde. Er ist das Wort Gottes. Der Gedanke Gottes. Fleisch geworden. Und das Wort Gottes wurde Fleisch und wohnte unter uns. Wir haben seine Herrlichkeit geschaut, die Herrlichkeit des eingeborenen Sohn vom Vater, voller Gnade und Wahrheit. Johannes 1, Vers 14. Und jetzt steht in Vers 14 was Interessantes hier. Die Truppen, die im Himmel sind, folgten ihm auf weißen Pferden, bekleidet mit weißer, reiner Leinwand. Welches sind diese Truppen? Es gibt zwei Möglichkeiten. Das eine ist, das könnten Engelsheere sein. Der Herr der Heerscharen ist sein Name. Na, Jesus sagt selbst, ich könnte doch hier eine Legion von Engeln herbeirufen und die würden mich hier rausretten aus der Situation. Mache ich aber nicht, weil es nicht dem Plan Gottes entspricht. Elia sagt seinem Diener oder betet zu Gott und sagt, öffne ihm die Augen, als sie belagert waren von einem Kriegsheer und er in großer Angst war. Er betet, öffne ihm die Augen und er sieht eine riesige Schar von himmlischen Heerscharen, von Engeln, die für Elia stehen, die hinter Elia stehen. Und er sagt, guck mal, die mit uns sind, sind mehr als die gegen uns sind. Merkwürdig ist aber hier dieser Ausdruck, dass sie auch auf weißen Pferden folgen. Oft lesen wir eher davon, dass Engel selber ihre Flügel schlagen. So. Nein, sie sind natürlich nicht immer mit Flügeln ausgestattet. Aber gerade wenn wir in diesen Himmel hineinblicken, sehen wir die Engelswesen mit Flügeln. Sie reiten hier auf weißen Pferden, wie ihr Herr, wie ihr König. Und dann steht hier noch, dass sie mit weißer, reiner Leinwand bekleidet sind. Und das spricht jetzt doch sehr deutlich, denn wenn wir ein paar Verse zurückkehren, dann steht hier in Vers 8, dass die Frau des Lammes, dass ihr gegeben wurde, dass sie sich bekleidete in feine Leinwand, glänzend rein. Denn die feine Leinwand sind die gerechten Taten der Heiligen. Also es geht hier nicht um die Engelsheere, sondern es geht tatsächlich um die Gemeinde, die Jesus sich erkauft hat durch sein Blut. Aus allen Völkern, aus allen Stämmen, aus allen Sprachen, aus allen Nationen. Sie alle folgen ihrem Herrn und Meister, ihrem König, der voranreitet, der nicht seine Soldaten vorschickt, wie die Könige das heutzutage machen, sondern der selbst ins Feld zieht, vorne an und seine Truppen hinter ihm. Ich weiß nicht, wie das sei. Das klingt so Fantasy-mäßig, oder? Das klingt so abgespaced. Das klingt eher nach C.S. Lewis, Narnia, Ja, wir folgen unserem König in die Schlacht. Auf weißem Pferd. Ich weiß nicht, wie es sein wird, Geschwister. Vielleicht wird es buchstäblich so sein. Ich weiß nicht, ob ich schon mal geritten bin. Ich glaube, vielleicht habe ich mal auf dem Pferd gesessen, aber ich kann mich nicht so recht daran erinnern. Ich bin zumindest nicht irgendwie jemand, der so richtig heiß drauf ist. Es gibt ja einige Geschwister, die sehr heiß drauf sind. Ich weiß, dass Elfi liebt diese Stelle. Sie freut sich tierisch drauf. Aus dem Himmel herab. Ist auch eigentlich ein Indiz dafür, dass die Gemeinde eben entrückt wird vor der Trübsalzeit und dass sie mit dem Herrn hinabkommt. Sichtbar. Vers 15. Und aus seinem Mund geht ein scharfes Schwert hervor, damit er mit ihm die Nationen schlägt Und er wird sie hüten mit eisernem Stab und er tritt die Kelter des Weines, des Grimmes, des Zornes Gottes, des Allmächtigen. Und er trägt auf seinem Gewand und an seiner Hüfte einen Namen geschrieben, König der Könige und Herr der Herren. Dieses scharfe Schwert, davon spricht auch Hebräer, Kapitel 4, Vers 12. Wollen wir mal kurz aufschlagen. Hebräer 4, Vers 12. Und es geht dem Schreiber um eine Reaktion auf das Wort Gottes. Er hat den Lesern dieses Briefes den Psalm 95 vor Augen geführt, hat ihn Vers für Vers, Wort für Wort ausgelegt und ans Herz gelegt. Und dann schließt er ab mit diesen Versen hier, denn das Wort Gottes ist lebendig und wirksam und schärfer als jedes zweischneidige Schwert und durchdringend bis zur Scheidung von Seele und Geist, sowohl der Gelenke als auch des Markes und ein Richter der Gedanken und Gesinnungen des Herzens. Und kein Geschöpf ist vor ihm unsichtbar, sondern alles bloß und aufgedeckt vor den Augen dessen, mit dem wir es zu tun haben. Wir sehen die Schärfe des Schwertes, die Schärfe des Wortes Gottes. Wisst ihr, und je nachdem, wie man so ein Schwert, wie man so ein Messer benutzt, kann es großen Schaden anrichten. Es kann aber auch zu einem großen Segen dienen. Ich habe mal vor einigen Jahren an einer sehr unangenehmen Stelle einen Entzündungsherd gehabt. Und ich bin diesem Menschen, der das Messer angesetzt hat, noch heute dankbar. Er hat mich von einem Übel befreit. Er hat viel Fleisch rausgeschnitten. Verdorbenes Fleisch. Entzündetes Fleisch. Gut, ja, danke. Das ist vielleicht so manchem schon gegangen, ne? Sei es nun innere Operationen, äußere Operationen, wie auch immer. Und das Messer des Chirurgen, es ist scharf, oder? Aber es bringt Heil, es bringt Segen. Und so ist auch das Wort Gottes für uns, Geschwister. Das ist die Gnade, in der wir leben, die Zeit der Gnade. Wisst ihr, wenn Gott sein Schwert bei uns ansetzt, sein Messer bei uns ansetzt, dann ist das manchmal, dringt das durch. Und trennt. Und wir spüren die Trennung, den Schmerz, den es mit sich bringt. Aber es ist zum Segen, zum Heil, dieses Wort. In diesem Moment aber einer Seele, die nicht gehorsam ist, die sich nicht einlässt auf den Operateur, wenn du widerborstig bist, bis zum Letzten, dann begegnet dir dieses Messer auf eine andere Art und Weise. Wisst ihr, das, was Jesus macht mit seinem Messer, mit seinem Wort Gottes, was er vorhat, ist, dass er uns von unserer Sünde trennt. Denn die Sünde muss vernichtet werden. Die Sünde muss vernichtet werden. Und mit seinem Wort schneidet er hinein, da wo die Sünde, na, der Krebs, uns ja, befallen hat. Er schneidet das raus, diese Krebszellen, dieses Krebsgeschwür. Wenn du aber zu lange wartest mit der OP, dann ist keine Operation möglich. Dann ist alles von diesem Krebs befallen. Du kannst es nicht mehr sauber trennen. Es ist ineinander gefügt. Du kannst die gute Zelle und die schlechte Zelle nicht mehr voneinander trennen. Ja, und so geschieht es, wenn zu spät operiert wird, ein Hirntumor, ja, dann du schneidest hinein, aber du schneidest letztendlich in das Gesunde hinein. Und am Ende ist alles kaputt. Und das ist die Situation am Ende. Wenn wir so sehr an unserer Sünde festhalten, wenn wir sie nicht loslassen, wenn wir nicht zulassen, dass Jesus mit seinem Wort uns trennt von unserer Sünde, so schmerzhaft das auch sein mag, diese Operation, wenn wir das nicht zulassen, wenn wir dran festhalten, dann werden wir mit der Sünde gerichtet werden. Dann wird dieses Messer uns selbst auch treffen. Deswegen, na, das ist Gottes Ruf an uns. Heute, lass dich noch heute operieren. Schieb's nicht auf. Lass die Sünde los, die dein Leben durchdringt, durchdringen will, die dein Leben so durchsäuern will, dass keine Trennung mehr möglich ist. Wir lesen weiter in Offenbarung 19. Und ich sah einen Engel in der Sonne stehen, und er rief mit lauter Stimme und sprach zu allen Vögeln, die hoch oben am Himmel fliegen: Kommt her, versammelt euch zum großen Mahl Gottes, damit ihr Fleisch von Königen fresst und Fleisch von Obersten und Fleisch von Mächtigen und Fleisch von Pferden und von denen, die darauf sitzen, und Fleisch von allen, sowohl von Freien als auch Sklaven, sowohl von Kleinen als auch Großen. Und ich sah das Tier und die Könige der Erde und ihre Truppen versammelt, um mit dem, der auf dem Pferd saß, mit seinen Truppen Krieg zu führen. Und es wurde ergriffen, das Tier und der falsche Prophet, der mit ihm war und die Zeichen vor ihm tat, durch die er die verführte, die das Mahlzeichen des Tieres annahmen und sein Bild anbeteten. Lebendig wurden die zwei in den Feuersee geworfen, der mit Schwefel brennt. Und die übrigen wurden getötet mit dem Schwert, das aus dem Mund dessen hervorging, der auf dem Pferd saß. Und alle Vögel wurden von ihrem Fleisch gesättigt. Geschwister, was habe ich getan? Nein, es ist noch alles gut. Okay, es ist noch alles gut. Die Uhr geht irgendwie nicht mehr richtig. Ich dachte schon, ich habe gesündigt, die Zeit überschritten. Geschwister, das Mahl, wozu dieser Engel aufruft, das hört sich grausam an, das ist furchtbar. Aber Geschwister, es geht um das Fleisch. Wisst ihr, und Paulus sagt, die dem Christus Jesus angehören, Galater 5 steht das am Ende des Kapitels, die dem Christus Jesus angehören, haben ihr Fleisch samt den Leidenschaften gekreuzigt. Wir haben dasselbe gemacht, wenn wir Jesus gehören. Wir haben unser Fleisch, unser Innerstes, was der Sünde zugetan war, was Unzucht, was Diebstahl, was Mord, was Neid, was Habgier, was alle möglichen falschen Begierden, allen Götzendienst, all das, was uns wohlgefallen hat, wo wir Frieden gesucht haben, wo wir Erfüllung gesucht haben, wo wir Spaß gesucht haben, wo wir ja unser Leben mit füllen wollten. Als wir Jesus kennengelernt haben, haben wir gesagt, nein, es gibt etwas, das viel wichtiger, viel größer ist, viel wunderbarer ist. Das ist die Liebe Gottes, die Liebe Gottes in Person. Ich will das alles nicht mehr. Ich will dem nicht mehr folgen. Und Geschwister, ich finde das so wichtig. Paulus stellt es so dar, und es wird uns dann auch gesagt, ja, die Taufe ist eigentlich das Bild dafür. Die Taufe ist das Bild dafür, dass du gestorben bist und jetzt neues Leben hast. Und diese Radikalität, die wir hier lesen, dieses furchtbare Gericht an den Truppen des Antichristen, deren Fleisch von den Vögeln des Himmels gefressen wird. So war es ja auch mit den Gekreuzigten. Eigentlich war es auch mit ihnen so. Sie hingen da am Kreuz über lange Zeit. Und wenn sie schon tot waren, dann kamen die Vögel. Ja, im Film The Passion wird das sehr, sehr brutal dargestellt. Aber es ist ein Stück Wahrheit dran. Oder wenn die Gekreuzigten abgenommen vom Kreuz, dann wurden sie einfach in die Schlucht hinter diesem Kreuzigungsort geworfen. Und dort wurden sie von den Aasgeiern gefressen. Das ist unsere Aufgabe, sagt Paulus. Wir sind es, die unser Fleisch kreuzigen. Wir sagen, mit Christus bin ich gekreuzigt, wie Paulus das gesagt hat. Nicht mehr lebe ich, sondern Christus lebt in mir. Geschwister, das ist nicht, sind nicht Worte für die Radikalen unter den Christen, sondern das ist für alle, für uns alle. Es gilt für uns alle. Und deswegen bereiten mir diese Verse hier kein Problem. Es ist das Fleisch des Menschen, das sündige Fleisch, was hier gefressen wird. Und dem gebührt es auch. Wisst ihr, aus diesem Fleisch kommt alles Böse auf dieser Welt. Alles Ekelerregende. Alles Niedrige. Es hat es verdient. Er führt Krieg in Gerechtigkeit. Und ist es nicht interessant, das Tier, es hat es auf die Truppen abgesehen. Auf das Lamm und die Truppen. Will Krieg führen gegen alles, was Gott gehört. Aber Jesus ist derselbe Jesus, wie wir ihn bei den Jüngern sehen, Geschwister. Als die Jünger angegriffen wurden und gesagt, warum macht ihr das so und so? Oder warum sitzt ihr mit den Zöllnern und Sündern? Was macht ihr da? Ne? Und sofort kam Jesus dazu und hat sich vor die Jünger gestellt und hat gesagt, hey, ist alles in Ordnung. Ich bin gekommen, um die Sünder zu retten. Jesus stellt sich vor uns. Er kämpft für uns. Er ist unser Gott. So wie Israel das erlebt hat. Ja, zu Mose sagt Gott, ich werde für euch kämpfen und ihr werdet stille sein. Ihr werdet das erleben. Und wir werden das erleben. Wie Israel das erlebt hat. Mit eigenen Augen werden wir das sehen. Wie Gott, wie Jesus Christus, unser Herr, auf weißem Pferd mit dem Schwert, das aus seinem Mund kommt, diese Truppen wieder machen wird, allesamt. Aber vorher wird der Anführer ergriffen und sein Prophet. Die Armee wird kopflos. Und sie werden direkt hineingeführt, hineingebracht in den Feuersee. Darüber werden wir nächstes Mal noch was sagen. Unser Herr ist der mächtige Herr, der König der Könige, der Herr der Herren. Er ist derjenige, gegen den der Antichrist überhaupt keine Chance hat. Alles, was sich gegen ihn erhebt, wird zunichte gemacht werden. Habt doch keine Angst heute. Habt keine Sorge. Wenn Gott für dich ist, wer kann dann gegen dich sein? Alle Truppen dieser Welt, die sich versammeln, gegen dich oder gegen uns, gegen die kleine Schar seiner Kinder. Sie haben keine Chance. Lasst uns aber dieses Wort Gottes, was so ist wie ein zweischneidiges Schwert, was schärfer ist als jedes zweischneidige Schwert, lass es uns an unsere Herzen ranlassen. Lass uns in dem Bewusstsein leben, dass ich nicht mehr lebe, sondern Christus lebt in mir, denn ich bin mit Christus am Kreuz gestorben. Das Blut, was er vergossen hat, ist zur Vergebung meiner Sünden, damit ich nicht mehr in der Finsternis lebe, sondern im Licht. Damit ich nicht mehr dem Satan gehöre und ihm folge, sondern dem Herrn aller Herren und dem König aller Könige und ihm gehorsam bin. Und er will das in mir wirken, durch seinen Geist. So lass uns beten und lass uns das Abendmahl nehmen als Gedächtnis dafür, dass Christus sein Blut vergossen hat auf Golgatha für dich und für mich zur Vergebung unserer Sünden und ja, damit wir ein Leben führen in seinem Geist, getrennt von der Sünde. Vater, wir danken dir dafür, dass du deinen Sohn gegeben hast. Danke, dass wir Zugang zu dir haben, dass der Himmel offen ist. Danke für dieses Mal, was wir feiern können mit dir, Jesus. Wie du gesagt hast in Laodicea, wer mir aufmacht, zu dem gehe ich hinein und werde mit ihm das Abendmahl nehmen. Danke, dass du heute Abend dieses Abendmahl mit uns nimmst. Durch deinen Geist bist du hier. Wir preisen dich und danken dir dafür. Und wir freuen uns auf den Tag, wie du selbst gesagt hast. Wenn wir das Mahl real nehmen werden, nicht nur im Geist, sondern real nehmen werden mit dir zusammen, wenn wir es mit dir zusammen feiern werden. Wir freuen uns auch auf den Tag, wo wir dich siegreich sehen werden, auf weißem Pferd, wie du die Herrschaft des Antichristen beendest auf dieser Erde und wie du gerecht richten wirst auf dieser Erde. Wir freuen uns auf den Tag und bitten dich, dass du jetzt ja, dieses Mahl für uns segnest, dein Blut, was du für uns vergossen hast, dein Leib, der für uns gebrochen wurde. Wir wollen Brot und Wein nehmen im Denken, im Andenken an dich und in, ja, auch in Freude auf den Tag, bis du wiederkommst, Herr. Ja.